Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg. Live von der Berlinale.
So ist es. Guten Tag und herzlich willkommen.
In 20 Minuten kommt Ronny und dann ist Schluss. Dann lande ich auf der Müllkippe.
Ja, wir versuchen es nochmal. Guten Tag und herzlich willkommen.
Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde. Alter wie nur.
Es ist wunderbar, es ist ganz wunderbar. There you go.
Thank you, old friends and new friends.
Ja, alte Freunde und neue Freunde, die hat Berlinale-Chefin Trisha Tatel vorgestern begrüßt. Bei der Eröffnungsgala inzwischen ist das Festival in vollem Gange. Auch Trisha Tatel ist in vollem Gange. Sie steht gerade hier auf dem roten Teppich vor dem Berlinale-Palast. Ich habe gerade den Blick auf diesen roten Teppich, denn sie begrüßt jetzt das ungefähr 15-köpfige Team des aktuellen Wettbewerbsfilms, der gleich Premiere hat in einer Viertelstunde. Dao, der sechste Spielfilm des französisch-senegalesischen Filmemachers Alain Gomis. Ein Film über eine Frau aus Guinea-Bissau, die in Frankreich an den Hochzeitsfeierlichkeiten ihrer Tochter teilnimmt und dabei an eine Zeremonie für ihren kürzlich verstorbenen Vater zurückdenkt. Wir blicken hier in Vollbild heute auf diese 76. Ausgabe der Berlinale, auf Premieren, politische Filme, große Namen. Und zu diesen Namen gehört im Wettbewerb auch ein Regisseur, dessen Film gestern hier Premiere hatte. Ilka Çatak, Gelbe Briefe heißt der Politthriller. Mehr gleich. Wir senden von der Berlinale, wo der Wettbewerb in vollem Gange ist und mit dabei auch ein deutscher Regisseur, der in den vergangenen zwei Jahren sehr schnell ins internationale Rampenlicht gerückt ist, nämlich Ilka Çatak. Ilka Çataks Film Das Lehrerzimmer lief 2023 hier im Panorama, wurde dann zum Überraschungserfolg, endete schließlich mit einer Oscar-Nominierung für den besten internationalen Film. Jetzt ist Çatak zurück beim Festival und zwar im Wettbewerb mit Gelbe Briefe. Darin erzählt er von einem Künstlerehepaar, das in einem zunehmend autoritär regierten Land arbeitet und sich plötzlich mit der Frage konfrontiert sieht, wie viel Freiheit Kunst noch haben darf, wenn politische Kontrolle und Denunziation den Alltag bestimmt. Gelbe Briefe ist ein Film über Angst, Loyalität und über die moralischen Grauzonen, in denen sich Menschen bewegen, wenn Anpassung zur Überlebensstrategie wird. Gedreht hat Ilka Çatak den Film in Deutschland. Er spielt in der Türkei. Ich habe Ilka Çatak getroffen und meine erste Frage an ihn war, nach dem enormen Erfolg von Das Lehrerzimmer, von der Berlinale bis zur Oscar-Nominierung, wie sehr hat dieser Erfolg die Arbeit an Gelbe Briefe beeinflusst und wie viel zusätzlicher Druck war plötzlich dabei?
Das Tolle war, dass wir diesen Film, ich hatte den schon geschrieben, als ich Das Lehrerzimmer geschnitten habe. Und anfangs war dieser Film so konzipiert, dass wir ihn mit einem ganz, ganz kleinen Budget und selbst aus beuterischen Verhältnissen drehen. Und dann kam eben der Erfolg des Lehrerzimmers und dann kamen die Möglichkeiten, den Film auch etwas breiter aufzustellen und so zu machen, wie wir ihn jetzt gemacht haben. Der Druck, der war natürlich da, aber ich war in erster Linie froh, nach den Oscars überhaupt gleich wieder was machen zu können, weil ganz viele Kolleginnen und Kollegen gehen ja dann nach so einer Riesenveranstaltung und so einer langen Kampagne der Oscars, fallen die in ein Loch. Und ich war einfach sehr froh, dass ich gleich im Anschluss diesen Film machen durfte.
Ja, denn es zieht sich ja wirklich Monate, diese Oscar-Kampagne. In Gelbe Briefe steht jetzt im Zentrum unter anderem auch die Frage, ja, was geschieht mit Kunst, wenn ein Staat beginnt, Künstler systematisch aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen. Sie haben ja gesagt, Sie haben schon länger an dem Film gearbeitet. Insofern war es die reale politische Repression in der Türkei, die die Inspiration gegeben hat. Denn, also ich meine, im Augenblick findet man ja diese Frage in vielen Ländern, also siehe USA, was natürlich nicht die Inspiration damals gewesen sein könnte. Aber war Ihnen damals schon bewusst, dass das vielleicht ein Thema ist, was über die Türkei hinausweisen könnte?
Ja, das war uns tatsächlich schon bewusst. Also wir wussten, dass das in der ganzen Welt rechte und rechtspopulistische Strömungen erstärken. Und wir haben uns natürlich auch gefragt, was passiert, wenn die irgendwann hier im Westen ankommen. Das Schema dieser politischen Kräfte ist ja oft das gleiche. Also erst werden Medien unter Kontrolle gebracht, dann wird die Judikative ausgehöhlt und dann hat man als Angeklagter eigentlich nicht mehr viel Raum, in dem man sich bewegen kann. Und dieses Konzept vom zivilen Tod, also dass man vor Gericht gestellt wird, dass man Berufsverbot bekommt, dass man aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen wird und eben in dieses Limbo versetzt wird, in diesen Wartezustand, in dem man nicht weiß, wie es weitergeht, was mein Mechanismus ist, um den Willen der Künstlerinnen und Künstler zu brechen. Das war interessant. Da haben wir dann gedacht, hey, das ist doch im Kontext einer Familiendynamik interessant zu erzählen, weil was uninteressant wäre, ist diese repressive Regierung anzuprangern. Dafür braucht es keinen Film. Aber für uns war halt eben die entscheidende Frage, wie geht dieses Paar damit unterschiedlich um?
Und dennoch ist ja interessant, wie sie diese Repression zeigen. Also es betrifft eben das Künstlerehepaar Deria und Aziz, Theatermenschen. Sie ist Schauspielerin, er ist Autor und arbeitet auch an der Uni. Ihnen wird gekündigt und ihnen wird das so verkündet. Aber ich finde interessant, dass sich dieser Staat in Anführungszeichen nicht in Person eines Staatsdieners zeigt, bis auf einmal einen Staatsanwalt. Es bleibt so eine bedrohliche, ungreifbare Kraft. War das eine bewusste Entscheidung? Wollten Sie diesen Vertretern des Staates ganz bewusst keine konkrete Form geben?
Ja, das war eine ganz bewusste Entscheidung, auch weil das durch diese Unsichtbarkeit eine noch größere Bedrohung darstellt. In dem Moment, wo das ein Gesicht bekommt, hat man was Konkretes und kann sich damit auseinandersetzen. Aber nicht zu wissen, mit wem man es zu tun hat und von wo jetzt diese Anordnungen kommen und aus welchen Gründen. Also diese Ungewissheit, das ist das, was die Menschen fertig macht. Es gibt eine Stelle im Film, da sagt die Schauspielerin, dass das Wartenlassen eine Form der Hierarchie ist. Also wenn sie jemanden warten lassen, dann ist es etwas, was autoritäre Regierungen gerne tun, um ihre Hierarchie auszuüben. Wenn sie aber nicht wissen, worauf sie warten, wenn sie in der Ungewissheit leben, das ist dann wieder Totalitarismus, also dieses Ungewisse. Und das haben wir versucht, eben durch diese Unsichtbarkeit des Staates sichtbar zu machen.
Und Sie erwähnten ja schon, es ging Ihnen eben auch darum, welchen Einfluss das hat auf ein Beziehungsgefüge, eben auf dieses Künstlerehepaar, denn Ihnen wird beiden gekündigt und Sie haben eine Teenager-Tochter. Die Frage ist, kämpfen Sie jetzt weiter oder passen Sie sich an? Wie schützen Sie die Tochter? Also ist Gelbe Briefe für Sie von Anfang an auch ein Film gewesen darüber, wie politischer Druck intime Beziehungen verändert?
Absolut. Ich glaube, politischer Druck ist besonders im Kontext der Familie interessant. Ich habe das zum ersten Mal mitbekommen nach dem arabischen Frühling, wo auch in der Türkei durch die Gezi-Proteste extrem viel auf Facebook diskutiert wurde. Und mich hat das immer wieder verwundert, wie stark Politik sogar die Familie spalten konnte. Langjährige Beziehungen, die wirklich stark waren und von denen ich dachte, dass da kein Blatt zwischenpasst, sind dann plötzlich über Politik entzweit. Und das war die Grundlage, diese Geschichte zu erzählen, zu gucken, wie gehst du auch als Eltern um? Also wie gehst du damit um, wenn du eine Tochter hast? Schickst du sie auf eine dieser staatlichen Schulen oder muss es dann doch privat sein, wo du weißt, okay, es ist ein bisschen mehr Unabhängigkeit in den Stoffen, die in der Schule vermittelt werden? Oder eben wie der Mann in der Geschichte, oder da sagst du, nein, wir als Eltern sind die Vorbilder und es ist im Grunde egal, was sie an der Schule ihr vermitteln. Wir müssen schauen, dass wir Haltung bewahren. Also das war und ist auch in unserem Umfeld in der Türkei eine Frage, die sehr, sehr laut geworden ist in den letzten Jahren.
Schon im Lehrerzimmer ging es ja um komplexe moralische Fragen. Eine Frau, eine Lehrerin, die es eigentlich gut meint, macht nachher nichts Gutes. Und auch hier in Gelbe Briefe werden ja komplexe moralische Fragen gestellt. Also gehe ich an gegen das repressive System oder versuche ich, meine Familie zu schützen? Und das heißt dann eben vielleicht auch als Schauspielerin für eine Serie zu arbeiten, für einen Fernsehsender, der vielleicht nicht so oppositionell ist. Ist das vielleicht auch etwas, das sich wie ein roter Faden durch Ihre Filme zieht? Dieses Interesse daran, wie fragil unsere moralischen Gewissheiten sind oder wie komplex sie auch sind, denn sie geben ja nie eindeutige moralische Antworten.
Ja, weil ich mich auch ungern auf die eine oder andere Seite stelle. Also ich finde, die stärksten Geschichten sind immer die, wo alle Parteien Recht haben. Und ich suche natürlich auch nach diesen moralischen Dilemmata. Mich interessiert es, wie Menschen ihr Weltbild auslegen. Mich interessiert es, wie Menschen Entscheidungen treffen. Warum? Und dabei versuche ich als Geschichtenerzähler immer aus einer nicht urteilenden Perspektive zu erzählen. Und das hoffe ich einfach, dass uns das bei diesem Film auch gelungen ist, weil ich fände es toll, wenn das Publikum gespalten ist zwischen dem Ehemann und der Ehefrau und man nicht weiß, für wen man jetzt eigentlich sein soll.
Ein interessanter formaler Schritt, den Sie ja auch gegangen sind, ist, dass der Film nicht in der Türkei spielt, sondern in Deutschland. Es gibt dann Tafeln, in denen eben zu sehen ist, Ankara ist Berlin, Istanbul ist Hamburg. Warum war es Ihnen wichtig, diese Geschichte ins Exil zu verlagern?
Ich glaube, dass wir in Deutschland uns immer wieder sehr wohl dabei fühlen, wenn wir über die Probleme der anderen Leute sprechen. Ich wollte mit diesem Film aber sagen, hey, die Probleme der anderen sind auch unsere Probleme. Sie werden auch unsere Probleme werden in den nächsten Jahren. Wenn wir es nicht schaffen, unsere Demokratie zu schützen, unsere Judikative zu schützen, unsere Pressefreiheit zu schützen, unsere Wissenschaft zu schützen, wenn wir das nicht tun, so wie wir es jetzt gerade in den USA sehen, dann werden wir die Probleme, die wir gerade andernorts verorten möchten, dann werden wir die auch hier haben. Und das war der Grund, warum wir den Film, unter anderem der Grund, warum wir den Film ins Exil geschickt haben.
Sie haben eben Bezug genommen auf die Zukunft, aber die Frage ist auch, inwieweit Sie Bezug nehmen auf eine deutsche Vergangenheit, die eben sehr eng ja auch mit der NS-Zeit verbunden ist und im Gerichtssaal ist dann einmal zu sehen im Namen des Volkes. Mhm. Und meine Assoziation ist eben irgendwie, war das jetzt am Kleistpark in Berlin, war das der ehemalige NS-Volksgerichtshof? Diese Assoziationen kommen dann eben auch.
Ja, es war eben auch eine Spurensuche, also es war eben auch ein Reminder zu sagen, hey, das, was da drüben passiert, das war hier mal. Und wenn wir nicht aufpassen, dann wird es bald wieder. Und es ist ja das Tolle auch an Deutschland, dass es überall diese Erinnerungen gibt. Man kann sich ja an das, was damals geschehen ist, erinnern. An das Unrecht, was vielen Menschen angetan wurde. Und da haben wir versucht, mit dem Film auch in gewisser Weise eine Spurensuche zu betreiben.
Sie sagten auch, es war einer der Gründe, nach Berlin zu gehen. Ist der andere Grund vielleicht auch ein ganz persönlicher mit Ihrer Geschichte, die in Deutschland verankert ist, aber auch in der Türkei, mit Ihrer doppelten Perspektive sozusagen?
Ja, also als ich angefangen habe, diese Geschichte zu recherchieren, hatte ich natürlich auch immer das Gefühl, ja, ich komme jetzt aus Deutschland und mache eine Geschichte über die Zustände in der Türkei. Und das führte dazu, dass ich im Grunde auch ein bisschen in meinem eigenen Drehbuch wie ein Tourist mich fühlte. Dieses Gefühl habe ich dann mit meinem türkischen Co-Autoren und Co-Produzenten Enis Köstepen geteilt. Und er hatte daraufhin die Idee zu sagen, warum schicken wir nicht den Film ins Exil? Warum machen wir es nicht so? Ich meine, jede zweite Filmkritik schreibt sowas wie, ja, und in diesem Film dient die Stadt wie ein eigener Charakter. Und das haben wir dann uns mal so kurz vergegenwärtigt und dachten dann so, hey, es wäre doch eigentlich lustig und interessant, wenn man, genauso wie wir am Anfang die Schauspieler als die Figuren etablieren, also am Anfang des Films steht Özgün Amal als Derya Tufan, Tansu Bicer als so, und warum machen wir das nicht mit den Städten? Berlin als Ankara. Und ich meine, es ist natürlich auch ein Poker. Man wagt sich ja da was. Man weiß immer nicht, ob das aufgeht oder nicht. Aber das macht dann auch für mich im Beruf vielleicht auch ein bisschen den Reiz aus, genau diese Dinge auszuprobieren und zu gucken, hey, was kann man dem Publikum eigentlich zutrauen? Und was gehen die auch mit? Und in meiner Erfahrung ist es so, dass das Publikum wirklich öfter und mehr mitgeht, als man oftmals denkt.
Gleichzeitig sind viele der Schauspielenden in der Türkei lebende Schauspieler. Wie bewusst war Ihnen, dass dieser Film vielleicht dann auch für das Team ein Risiko mit sich bringen kann?
Ehrlich gesagt, das Risiko nehme ich auf mich. Ich denke, wir machen Filme und ich habe ganz bewusst am Anfang des Drehbuchs gab es eine Seite mit einem Fragenkatalog. Da habe ich jedem, der dieses Drehbuch gelesen hat, die Frage gestellt, was hast du bislang in deiner Karriere riskiert? Und die Frage habe ich mir in erster Linie gestellt. Also ich wollte auch einen Film machen, der sich was traut, weil ich mich mit meiner Karriere auch immer, man hinterfragt sich ja auch, ja. Und deswegen war das für mich total wichtig zu sagen, hey, wir machen hier etwas, wovon wir glauben, dass es auch etwas riskiert. Und jeder, der hier mitmacht, kann die erste Seite lesen und sich diese Frage stellen. Und das war im Grunde die erste Hürde, die jeder und jede, die diesen Film mit mir gemacht hat, sich stellen musste. Und ich bin sehr, sehr glücklich und froh, dass ganz viele Menschen, die eben sowohl in der Türkei, aber als auch Leute, die mittlerweile in Deutschland leben, gesagt haben, ja, das wollen wir. Ich glaube, es gibt wirklich eine große Sehnsucht nach mutigen Stoffen, nach Stoffen, die sich was trauen, die eine Haltung haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir das als Branche auch beherzigen und solche Filme machen, die sich mit Themen auseinandersetzen.
Der Regisseur Ilkay Çatak über seinen Film Gelbe Briefe, der hier im Wettbewerb der Berlinale läuft. Ein Wettbewerb mit einer starken deutschen Präsenz. Drei deutsche Filme konkurrieren um die Bären. Neben Ilkay Çatak ist das Angela Schanelek mit Meine Frau weint und Eva Trobisch mit Etwas ganz Besonderes. Bei der Eröffnungsfeier der Berlinale am vergangenen Donnerstag hat der Sektionsleiter des Panoramas, Michael Stütz, nochmal deutlich gemacht, wie sehr der queere Film in die DNA des Festivals eingeschrieben ist. In diesem Jahr feiert der Teddy Award, der Queere Award, seinen 40. Geburtstag. Es gibt daher auch eine Extra-Reihe im Programm und es wird natürlich auch ausgiebig gefeiert, unter anderem beim Teddy Award, der nächste Woche dann verliehen wird. Christian Berndt blickt auf 40 Jahre Teddy Award zurück.
Ich will keine Schokolade!
1997 feierte Teddy sein 10-jähriges Jubiläum. Der queere Filmpreis, der 1992 zum offiziellen Berlinale-Preis geworden war, ist inzwischen so weit etabliert, dass sich sogar der damalige Berlinale-Chef Moritz de Hadeln auf der Party sehen lässt.
Das war im SO 36, also ein legendärer Ort der Subkultur in Kreuzberg. Es war rammelvoll und ich habe ihn da reingeschoben und er kam fast nicht durch die Menge und wollte wieder umdrehen mittendrin. Und also wir haben gezogen und geschoben und seitdem war er begeistert davon.
10 Jahre vorher wäre das noch nicht denkbar gewesen, als die erste Teddy-Preisverleihung stattfand. Sie lief in den ersten Jahren noch unter dem Radar, erzählt Wieland Speck, von 1992 bis 2017 Leiter der Sektion Panorama der Berlinale. Zusammen mit dem vorherigen Panoramaleiter Manfred Salzgeber hat er als dessen Assistent 1987 den Teddy Award initiiert. Die Idee war im sogenannten Nachtcafé entstanden.
Wir haben tagsüber Berlinale gemacht und nachts im schwulen Buchladen dann auch noch Filme gezeigt und diskutiert mit den Filmemachern. Pedro Almodóvar war da auch mitten in der Nacht dabei und so. Und das war halt Aufbauarbeit.
Almodóvar war 1987 neben Gus Van Sant der erste Teddy-Preisträger. Für den spanischen Regisseur war es der internationale Durchbruch. Bis der Teddy aber auch in der deutschen Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, dauerte es bis Mitte der 90er Jahre.
Die Leute haben gestaunt, weil sie gar nicht wussten, dass es das gibt. Und das ist nach ein paar Jahren dann dazu geworden, was wir als eine queere Filmszene erlebt haben. Das heißt, die Menschen weltweit haben gemerkt, hier passiert was Queeres und sind die queeren Leute aus der ganzen Welt zur Berlinale gekommen.
Zum 40-jährigen Jubiläum gibt es auf der diesjährigen Berlinale 2026 eine Panelreihe, in der es um den Einfluss des Teddys auf die weltweite queere Filmbewegung geht. Mit dabei ist der chinesische Filmemacher Popo Fan, der seit 2017 in Berlin lebt, aber weiterhin für das Pekinger Queer Film Festival kuratiert.
I've been knowing Teddy Award since film school. I already knew it.
Popo Fan kennt den Teddy Award seit der Filmschule in Peking. Er hatte zu dieser Zeit seine eigene sexuelle Identität gefunden und nach queeren Filmen gesucht. Der Teddy war dabei das Vorbild. Als Fan zum Queer Film Festival Peking kam, liefen dort oft Gewinnerfilme des Teddy Award. 2019 war er selbst in die Teddy-Jury eingeladen.
It's very hard to screen openly in the public of queer films.
In China ist es sehr schwierig, queere Filme öffentlich zu zeigen, so fahren. Nur in kleinen, nicht öffentlichen Kreisen ist es möglich. Die Repression ist seit 2017 viel härter geworden. Früher hat Fan in China Filme zu LGBTQ-Themen gedreht, die man online sehen konnte. Das verhindert heute eine Firewall. Umso wichtiger bleibt die Berlinale für das queere Filmfestival Peking. Fan schätzt dabei, dass queere Themen in allen Sektionen vorkommen.
I can smell the queer in the air.
Er kann das Queere in der Luft riechen auf der Berlinale, sagt Fan. Das unterscheidet sie von anderen Filmfestivals. Ein anderes Panel widmet sich dem Vermächtnis queeren Filmschaffens. Hier nimmt die deutsche Regisseurin Sophie Heldmann teil. Sie ist mit ihrem Panoramafilm The Education of Jane Cumming in der diesjährigen Teddy-Auswahl. Der Film erzählt von zwei Lehrerinnen, die im Jahr 1810 ein Mädcheninternat leiten. Die Großmutter einer Schülerin wirft ihnen öffentlich vor, eine sexuelle Beziehung zu haben und ihre Enkelin zu verführen. Die Geschichte beruht auf einem wahren Fall.
Das Besondere daran ist, dass das alles in einen Gerichtsfall gemündet ist. Und da sind eben diese Akten worden, unter Verschluss gehalten worden. Und deswegen ist das wie so eine Zeitkapsel, wo man diese Leben von diesen Frauen sehr schön sehen kann. Wir wissen so wenig über das queere Leben in dieser Zeit. Und deswegen denke ich, bin ich eingeladen zum Thema Vermächtnis.
Die Lehrerinnen klagen die Großmutter der Schülerin damals wegen Rufmord an. Aus den Akten wird deutlich, dass das Gericht wissenschaftlich verhandelte, ob die Lehrerinnen eine sexuelle Beziehung geführt haben könnten.
Lesbische Liebe, diesen Ausdruck gab es ja damals nicht. Also vor der Gerichtsbarkeit gab es Männer, die konnten verurteilt werden für Sodomie. Frauen wiederum, das war nicht möglich, dass die Sex miteinander haben können. Und das bis weit ins 20. Jahrhundert rein.
Weil aber im Prozess Sex zwischen Frauen explizit thematisiert wurde, blieben die Gerichtsakten unter Verschluss. Lesbische Sexualität sollte nicht öffentlich werden. Es ist auffällig, wie viele queere Filme dieses Jahr auf der Berlinale auf historische Themen zurückgreifen. Vom Paraguay der 50er Jahre bis zur deutschen Provinz im 17. Jahrhundert. Gerade junge Filmschaffende scheinen heute in Zeiten, in denen auch im Westen queere Lebensentwürfe wieder unter Beschuss geraten, zurückzublicken. Und zu forschen, wie queere Identität unter früheren repressiven Bedingungen gelebt wurde.
Christian Berndt über 40 Jahre Teddy Award, den die Berlinale in diesem Jahr feiert. Die Berlinale blickt in diesem Jahr zurück bei der Retrospektive und zwar auf ein Jahrzehnt, das filmisch wie politisch bis heute nachhallt. Die 1990er Jahre.
In 20 Minuten kommt Ronny und dann ist Schluss, dann lande ich auf der Müllkippe. Wieso denn? Du weißt doch jetzt auch nicht weiter. 100.000 Dollar, die treibst du mir auch nicht auf. Der macht mich fertig und dann werde ich ein kleines Häufchen Asche sein und in 100.000 kleinen beschissenen Aschekörner die Spree runter mit in die Nordsee gluckern. Und ist ein Scheiß meine Geschichte. Ich weiß doch, wie sowas läuft. Da gibt's nichts, was du machen kannst.
Ja, das ist mal ein Schrei. Ich denke, diesen Ausschnitt könnten Sie vielleicht kennen. Lola Rent von Tom Tykwer. Die Retrospektive der Berlinale widmet sich dieser Zeit des Umbruchs, den 90ern, zwischen Wiedervereinigung, neuer globaler Öffentlichkeit, Popkultur, Identitätspolitik und einem Kino, das plötzlich schneller, lauter und persönlicher wurde. Kuratiert hat die Reihe Annika Haupts. Gemeinsam mit ihrem Team hat sie Filme aus den USA und aus Deutschland neu zusammengestellt, bekannte Titel ebenso wie heute fast vergessene Arbeiten und fragt damit, was erzählen uns die 90er heute über unsere Gegenwart? Darüber spreche ich jetzt mit Annika Haupts. Guten Tag.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Erstmal, gestern war die Eröffnung, der erste Film Lola and Billy the Kid. Wie haben Sie das erlebt, wenn sowas, was man sich überlebt, plötzlich zum Leben erweckt wird?
Es war gestern eine fantastische Sektionseröffnung bei uns in der Deutschen Kinemathek. Wir sind wieder Spielstätte der Berlinale, was ganz großartig ist, da im E-Werk, weil es war ja mal ein Techno-Club. Das war, also ich habe es live nicht miterlebt, aber ich kenne viele Geschichten auch.
Aus dem E-Werk, meinen Sie, aus den 90ern,
genau,
das ist ja auch passend.
Genau. Und Teile des Cast und der Crew, die kamen also rein und konnten also direkt auch Geschichten erzählen. Das war wunderbar. Lola und Billy the Kid hatte 1999 das Panorama eröffnet. Und das ist so schön, dass wir jetzt sozusagen wie eine kleine Homecoming-Geschichte den Film jetzt zur Sektionseröffnung der Retrospektive da hatten. In der Weltpremiere der neu restaurierten Fassung. Also es war wirklich ein Hochgenuss. Wir hatten Szenenapplaus. Es waren so viele Leute da, die auch beteiligt waren am Film. Wir konnten es richtig schön feiern.
Das ist natürlich auch eine interessante Übereinstimmung der Ort und die Zeit. Aber mal die Frage etwas offener gestellt, warum haben Sie sich in die 90er versunken, also der Lost in the 90s?
Genau, der Titel, der ist so ein bisschen zweideutig. Also man kann sich positiv verlieren in den 90ern, also vielleicht in der Clubkultur, in den neuen Möglichkeiten, weg von Ideologien und so weiter. Aber es gibt natürlich auch eine Kehrseite. Also Lost in the 90s spielt natürlich auch mit der Idee, dass nach dem Mauerfall manche Menschen konkret ein bisschen verloren vielleicht waren. Und wir haben Filme im Programm, die das auch widerspiegeln. Und die Idee hat unsere neue Sektionsleiterin und künstlerische Direktorin der Deutschen Kinemathek, Helene Gerber, mitgebracht. Also die 90er hat sich schon länger so ein bisschen, glaube ich, umgetrieben und ich fand dieses Thema natürlich großartig, weil es so nah ist, weil wir viele Leute und Menschen damit abholen können, die es noch erlebt haben, aber auch viele damit sozusagen reizen können, sich mit den 90ern zu beschäftigen, die 90er eben nicht miterlebt haben. Und das ist eine ganz tolle Kombination.
Die 90er vielleicht auch erlebt haben, aber zum Beispiel nicht in Berlin. Sie sagten es eben schon, mehrere Filme spielen eben in den 90ern nach dem Mauerfall aus der Sicht, der Ostsicht, der Westsicht. Hat sich das Verlorensein im Osten anders angefühlt als im Westen oder wer war mehr lost?
Wahrscheinlich würde ich sagen, war das ein gleichzeitiges Verlorensein. Ich glaube, wenn man genau auf die Stadt Berlin guckt, also wir erzählen unser Programm in drei Schwerpunkten. Wir haben einmal den Berlin-Schwerpunkt. Das zweite ist diese Öffnung, der Osten lernt den Westen kennen und umgekehrt. Also Filmemacher, Filmemacherinnen aus dem Osten gehen in den Westen, erkunden das da filmisch und andersherum. Ulrike Ottinger fährt also in den Osten und macht da Johanna Dark auf Mongolia. Also das ist eine Neugier, aber auch eine Frage, wie gehen die Menschen damit um? Wir haben sehr schöne Dokumentarfilme mit dabei, die genau diese Frage versuchen zu ergründen und die oftmals von Kollektiven gemacht wurden von ost- und westdeutschen Filmemacherinnen.
Dann gehen sie auch aus Deutschland hinaus, mehr ins größere Europa. Es geht um die Begegnung zwischen Ost und West. Wie spiegelt denn diese Auswahl den Zustand des europäischen Kinos nach dem Ende des Kalten Krieges wider?
Das ist der zweite Schwerpunkt, den ich gerade schon erwähnt hatte. Also Helene Gerritsen hat, ich glaube quasi, sie hat eine fertige Filmliste in der Schublade gehabt, als sie bei uns anfing. Und es war wirklich toll, mit ihr zusammen, also ich auch persönlich, diese Filme zu entdecken. Die erzählen unter anderem von dem Katastrophenunglück in Tschernobyl. Also ein erster Film, ein ukrainischer Film, der sich im Spielfilmform mit dieser Katastrophe beschäftigt. Also das war, man merkt, dass Themen plötzlich aufgenommen werden konnten, die vorher nicht möglich waren aufgrund von staatlicher Zensur, aber auch die filmischen Möglichkeiten. Das war tatsächlich eine Koproduktion mit den USA. Also so etwas war dann möglich und das ist ganz spannend, sich anzuschauen, was die FilmemacherInnen versuchten, endlich auszudrücken.
Es gibt eine wirklich breite geografische Streuung. Ein paar Namen haben Sie schon erwähnt. Ulrike Ottinger, dann aber auch John Singleton, Krzysztof Kieslowski. Wie wichtig war Ihnen denn die Balance zwischen US-amerikanischen, europäischen und deutschen Perspektiven?
Wir haben versucht, das zu dritteln. Das ist jetzt so der letzte dritte Themenschwerpunkt, den ich noch gern vorstellen möchte. Das ist eben, wir haben es genannt, The End of History. Also wir haben versucht, auch den US-amerikanischen Einfluss nach Europa oder auch wirklich nach Osteuropa aufzunehmen über Filme, die wir im Programm haben, wie aus dem New Black Cinema, Spike Lee, John Singleton, aber auch sozusagen da diese Kultur des Hip-Hops, plötzlich eben Subkulturen, die mainstreamig wurden sozusagen. Und das schlägt sich dann ganz konkret auch in deutsche Produktion nieder.
Die 90er Jahre sind ja auch ein wirklich spannendes Jahrzehnt aus technischer Hinsicht, weil sie so ein Jahrzehnt des technologischen Übergangs sind. Wenn man jetzt ans Video, frühe Digitalisierung, die ganze MTV-Kultur denkt, inwieweit haben denn technische und audiovisuelle Innovationen den Film der 90er Jahre geprägt, verändert und wie zeigt sich das in den Filmen der Retrospektive?
Wir haben sehr schöne Filme dabei, um diesen technischen Umbruch darzustellen oder auch wirklich auf die Leinwand zu bringen. Und dabei muss man sagen, es ist spannend, ein Videoformat auf die große Berlinale Leinwand zu bringen, weil man da sofort sieht, ja, das sind die 90er, aber es ist eigentlich gar nicht so richtig für diese große Leinwand gemacht. Es gab natürlich die Revolution, die technische Revolution auf dem Markt, dass man jetzt mit Video rausgehen konnte. Also jeder konnte, wurde erschwinglicher. Man konnte sozusagen das Medium mitnehmen auf die Straße und dort schnell und einfach und günstig Filme machen. Das heißt, es gab eine Art Emanzipation oder Demokratisierung des Filmemachens. Und das ist ganz spannend, dass wir das sowohl in Spike Lees Bamboozled sehen, wo er eine Kombination aus Digicam-Aufnahmen und 35mm mixt. Und das ist ganz spannend, dass er ganz, ganz bewusst damit spielt, ich sag mal, eine analoge Technik mit diesen neuen Möglichkeiten, schneller, leichter zu produzieren, aber dann auch eine andere Ästhetik zu bringen. Wir haben auch ein paar sehr schöne Vorfilme mit im Programm, Dirty Girls zum Beispiel, auch aus den USA, wo damals ein Highschool-Schüler, der Regisseur in seiner Highschool, einen kleinen Dokumentarfilm gemacht hat und der hatte so einen viralen Schub dann nochmal in den, ich glaube, Nullerjahren und wir haben den entdeckt und dachten, das wäre eine perfekte Kombination, um den auch auf die Leinwand zu bringen und das ist eine ganz tolle und spannende Mischung.
Gibt es denn spezifische Filme in der Retrospektive, von denen Sie sagen würden, die kamen heute besonders frisch und relevant rüber, vielleicht sogar für ein jüngeres Publikum, das die 90er nicht so erlebt hat?
Auf jeden Fall würde ich da die Empfehlung geben, sich Wildwood, New Jersey anzuschauen. Ich habe mich gerade noch mit den beiden Regisseurinnen getroffen, weil wir heute Abend den Film eben in der Premiere in der Deutschen Kinemathek erleben werden. Und auch dieser Film erstrahlt in der neuen Restaurierung. Es ist ein 8mm Film, also hat einen unglaublich tollen Look, der vielleicht gar nicht nach 90er aussieht, sondern vielleicht so nach 70er. Das war eine rein weibliche Crew, die in New Jersey in diesem Freizeitpark versucht hat, Perspektiven einzufangen von jungen Leuten. Zufälligerweise ist der größte Teil dieser Personen, die erzählen von ihren Hoffnungen, Träumen, von ihren aktuellen Problemen, junge Frauen. Und das ist so ein unglaublich toller Fund, den wir gemacht haben. Und diese Geschichten, die wir da hören, die sind so aktuell. Also da kann man sofort, kann man sich sofort zu verhalten und man merkt, da hat man eine Gemeinsamkeit.
Wie ist denn das überhaupt, wenn jetzt viele der Regisseure, Regisseurinnen sind dann auch in Berlin, sehen dann ihre Sachen wieder auf der großen Leinwand? Ich meine, wenn wir hier auf die Premieren gucken im Wettbewerb, dann haben die da an den Filmen aktuell gearbeitet. Das ist sehr aufregend, die sind voll dabei. Aber diese Filme sind ja jetzt schon seit 30 Jahren in der Welt. Wie ist denn das für die Regisseure, Regisseurinnen jetzt hier bei der Berlinale zu sein?
Ich glaube, es ist eine ganz große Freude. Also ich habe das nur erlebt, dass viele trotzdem sehr aufgeregt sind, weil tatsächlich so wie heute Abend oder auch wie gestern Abend bei Lola und Billy the Kid haben wir Weltpremieren von neu digitalisierten oder restaurierten Fassungen. Da macht man dann vorher dann doch nochmal vorsichtshalber vielleicht einen DCP-Test, um sicherzugehen, das sieht und hört sich gut an. Und da merkt man schon, dass eine kleine Anspannung da ist. Aber viele sind extrem... es ist eine sehr, sehr, sehr freundliche und sehr wohlwollende Atmosphäre. Viele sind so einfach nur happy, dass sie jetzt zur Berlinale, vielleicht auch erstmalig zur Berlinale kommen können mit ihrem Film oder dass sie wieder da sind. Und das ist einfach eine gute Atmosphäre, die auf das Publikum so überschwappt.
Die Retrospektive bei der Berlinale widmet sich in diesem Jahr den 90ern und ich habe darüber mit der Kuratorin gesprochen, mit Annika Haupts. Vielen Dank für Ihren Besuch. In unserem Übertragungswagen direkt vor dem Berlinale-Platz sind jetzt meine beiden KollegInnen gekommen, Anke Lewicke und Patrick Wilinski. Hallo.
Hallo.
Hi.
Ja, wir sitzen hier so ein bisschen eingemummelt noch mit dicken Jacken. Dieser Ort, diese Jahreszeit, muss man ja auch sagen, ist schon so ein bisschen speziell. Ich bin während des Jahres auch hier am Potsdamer Platz eher selten. Das heißt, irgendwie verbinde ich mit dem Potsdamer Platz ja roter Teppich und Premieren. Also unweigerlich Kino. Wie geht's euch?
Ja, ähnlich. Also ich bin auch selten sonst übers Jahr hinweg. Also das Problem ist ja an Berlin, einer Stadt ohne Zentrum, ist der Wunsch nach einem Zentrum während des Festivals irgendwie kontraproduktiv. Die Idee der Berlinale ist ja so ein bisschen, die ganze Stadt wird zum Festival. Das ist ja auch das einzige A-Festival in Europa, das in einer Hauptstadt stattfindet und nicht in einem kleinen Küstenort, damit die Tourismusindustrie dort irgendwie Profite schlägt. Und ich glaube, trotzdem wäre es schöner, wenn dieser Ort ein anderes Gesicht hätte, vielleicht viel mehr Kinos auch noch hätte und da durch auch ein Ort der Begegnung werden könnte.
Ja, frei nach Pirandello könnte ich jetzt sagen, 288 Filme suchen ihr Festival, ja. Also ihren Ort. Ja, und weil du nach dem Potsdamer Platz gefragt hast, ich bin eigentlich selten hier und ich bin jetzt ganz irritiert, weil eigentlich habe ich das Gefühl, wir haben erst gestern hier gesessen, aber was mich so ein bisschen rausgeworfen hat, es gibt nicht mehr meine Lieblingseissorte in der Eisdiele, in der Passage. Deshalb komme ich nicht so in den Trott rein.
Ich weiß nicht, also das können wir jetzt bedauern, aber ja, also habt ihr denn trotzdem euch jetzt nach all den vielen Jahren an diesen Ort gewöhnt? Ist das der Platz für das Festival oder sollte...
Ja, wir haben ja keinen anderen, müsste
also,
man ja sagen.
Ich muss mal sagen, ich war eben im Marriott, wo auch viel noch vom Filmmarkt stattfindet und es ist einfach leer. Normalerweise musste man samstags mittags, ich gestehe, ich habe Mittagspause gemacht, da einen Platz buchen, es war halb leer. Also ich merke einfach, es findet hier weniger statt. Ich weiß nicht, wo die Filmmarktleute hingehen. Und ja, irgendwas fehlt mir. Ich habe selten so richtig das Gefühl, auf dem Festival zu sein.
Es fehlt natürlich ein Kinohaus, ein Ort in Berlin, wo das Kino in all seinen Formen natürlich groß gefeiert wird. Aber das ist eine Frage an die Landespolitik und an den Bund. Also von alleine wird das nicht entstehen, aber es fehlt natürlich so ein Ort, wo man sieht, hier will Berlin einen Ort haben für diese Kinokunst. Den gibt es in der Form nicht, das stimmt.
Ich dachte auch, wir sprechen über den Ort, den Potsdamer Platz, weil nämlich Orte im Wettbewerb auch auf der Leinwand in diesem Jahr so wahnsinnig wichtig sind. Wir haben ja eben schon im Gespräch Ilka Çatak gehört, diese türkische Geschichte, es wird türkisch gesprochen, aber Çatak hat seinen Film eben in Deutschland gedreht. Der Ort hat eine wichtige Bedeutung. Er hat seinen Film, wie er sagt, ins Exil geschickt. Wie ist es euch ergangen, als ihr auf einmal dieses Insert gelesen habt in Gelbe Briefe, also Berlin als Ankara oder Hamburg als Istanbul?
Ja, ich war schon ein bisschen irritiert erst einmal, weil es geht ja um ein türkisches Künstler-Ehepaar, die unter politischen Druck geraten und nicht mehr arbeiten dürfen. Und dann ist das auf einmal in Berlin. Aber dann habe ich verstanden, dass wir uns das, und das sagt ja auch Ilkay Çatak jetzt immer in den Interviews, auch selbst fragen müssen, wie schaut es denn hier in Deutschland aus? Also was sagt unsere Pressefreiheit, unsere Gerichtsbarkeit? Also ich fand das einen interessanten Kniff. Und ich glaube auch für eine, weiß ich nicht, englische, französische Staatsbürgerin, die fragen sich das durch diese Verlegung auch.
Er reflektiert unsere Zuschauerposition, die ja sehr privilegiert ist. Wir sitzen hier auf der Berlinale und schauen jeden Tag uns Filme über die Krisen der Welt an und vergessen vielleicht manchmal, dass wir selber aus einem Kontext kommen, wo diese Krisen ähnlich verhandelt werden. Ich finde auch, dass eine vielleicht die beste Regieidee des Films, ich würde einfach jetzt mal in unsere Runde werfen die Frage, hätte das nicht, müsste das so eingeblendet werden? Also hätte man sich nicht mehr darauf verlassen können, dass wir irritiert sind, ein türkischer Film, aber ist das wirklich die Türkei? Das Spiel mit Anachronismen hätte doch vielleicht dem Film noch eine weitere Ebene gegeben. So fand ich ihn ein bisschen belehrend an der Stelle auch.
Er hat es eben im Gespräch ja gesagt, dass es eher spielerisch war, weil so häufig immer gesagt wird, der Ort ist ein weiterer Protagonist. Und er wollte damit spielen, dass er gesagt hat, auch wir blenden das ein. Also Berlin als Ankara. Hat euch nicht überzeugt?
Nee, ich hätte auch die Irritation hätte ich größer gefunden. Ich glaube, dadurch wäre eine Distanz gekommen, die noch einen größeren Diskurs- und Reflexionsraum aufgemacht hätte. Und ich finde es aber dann wieder spannend visuell, dass er versucht ja, Hamburg auch ein bisschen wie Istanbul aussehen zu lassen. Die fahren ja auch immer Schiff. Also es ist ja, wenn die durch den Hafen fahren, immer wie einmal den Bosporus überqueren. Das fand ich dann wieder, ja, da wurde die Geschichte dann doch auch wieder in der Türkei verankert.
Und er hat was Schönes, weil es gibt ja diesen Begriff der Parallelgesellschaft, der politisch immer negativ gedeutet ist. Und jetzt werden wir wirklich eine Parallelgesellschaft in unserer Gesellschaft geworfen und sehen, dass die Fragen, die dort diskutiert werden und vor allem, wie sie diskutiert werden, extrem aktuell sind. Also das hat mir dann schon ganz gut gefallen. Das ist ein Film, der sehr stark, für mich zumindest, über das Drehbuch denkt, schöne Ebenen hat, filmisch nicht immer überzeugend, aber als Drehbuch finde ich den schon sehr stark.
Dann lasst uns mal auf den Eröffnungsfilm zu sprechen kommen, No Good Men, von der Regisseurin Shabanu Sadat. Die ist selber 2021 aus Afghanistan geflohen, unmittelbar nachdem die Taliban die Kontrolle über Kabul übernommen hatten. Der Film spielt kurz vor der Übernahme. Sadat selbst hat auch die Hauptrolle übernommen. Sie konnte also gar nicht in Afghanistan drehen. Wie hat sie ihre Geschichte verortet? Also was heißt das für die Bilder?
Ja, es ist nicht eingebildet, Berlin und Hamburg als Kabul, aber so ein bisschen ist das ja hier auch gedreht. Also der Film entstand halt in Deutschland in erster Linie. Hinterhöfe haben halt als Kabul gedient. Interessanterweise zum Teil auch recht überzeugend, weiß gar nicht, was das über die Orte in Deutschland so richtig sagt. Ich finde, dass der Film zwei Ideen hat. Das eine ist diese Künstlichkeit. Ich erzeuge meine Heimat als Exilantin irgendwo anders. Das ist ja ganz spannend. Und er erzählt ja von einer Liebesgeschichte, die dann quasi heimgesucht wird vom Einfall der Realität, die Machtübernahme der Taliban, die Gewalt. Und wie quasi das Träumerische der Rom-Com dann mit der Realität konfrontiert wird, das ist schon eine sehr starke Idee, wie ich fand. Ob das überzeugend inszeniert worden ist, das ist was anderes.
Aber ich würde jetzt mal einwerfen, wo siehst du in den Bildern die Künstlichkeit? Also ich sehe eher so eine nachgebaute Realität. Aber wäre es da nicht spannender gewesen, sie hätte es wirklich als eine nachgebaute Realität auch zu verstehen gegeben? Also man muss ja nicht...
So richtig Kulisse.
Ja, ob das dann nicht besser wäre. Und es gibt ja zum Beispiel immer wieder Fernsehnachrichten.
Ja, die meinte ich.
Ob man die nicht hätte dann die Nachrichten aus der damaligen Zeit hätte einblenden können, um so doch nochmal was Dokumentarisches, Authentisches reinzuholen. Also
Ja, du hast schon recht. Man könnte daran denken, warum macht sie das nicht wie in den 40er Jahren in Hollywood, wo man Paris einfach nachgebaut hat. Und du hast bei Ernst Lubitsch dann die ultimative Künstlichkeit gehabt, die ja auch was ausgesagt hat über Paris. Sie versucht dann doch so einen Realismus zu erzeugen und dem fehlt, da hat Anke vollkommen echt, die Rauheit der Wirklichkeit. Da fehlt etwas, was die Kamera einfängt, wenn du eben in Kabul bist und nicht im Hinterhof irgendwo in Hamburg. Und daran scheitert so ein bisschen, glaube ich, das Konzept des Films.
Was ich auch spannend finde in diesem Jahr, viele der Filme, die wir jetzt schon gesehen haben, sind ja noch nicht so viele, aber da ist Ort eine Sache, aber direkt verbunden mit dem Ort ist eigentlich so eine Erzählperspektive. Also wo wohnen die KünstlerInnen oder die Filmschaffenden, die diesen Film machen? Ilgar Çatak hat beide Perspektiven, Türkei, Deutschland. Şabanu Sadat eben auch. Und damit kommen wir zum anderen Wettbewerbsfilm In a Whisper von Leyla Bouzid, die seit 2003 in Paris lebt, aber eben gebürtige Tunesierin ist. Und sie ist jetzt für ihren Film nach Tunesien zurückgekehrt. Auch da finde ich interessant, dass sie versucht, irgendwie ihre eigene Biografie mit in den Film zu nehmen. Gelingt ihr das?
Ich würde sagen, nicht ganz. Das ist ein Film, wo eine Frau zurückkehrt, wie du schon viele Rückkehrergeschichten überhaupt auf der Berlinale, und dann ihre eigene Homosexualität der Familie gegenüber verschweigt, um den toten Onkel, der auch ein Homosexueller war, um sein Leben so ein bisschen nachzuforschen. Und der Film will etwas. Er will uns auch die queere Szene in Tunesien zeigen. Aber dann eben, wie du gesagt hast, wie zeige ich das? In dieser wohltuenden, sommerlichen Frische hatte das etwas, was mit der Ernsthaftigkeit dieses Tabus irgendwie nicht korrespondiert hat für mich.
Ja, dieser Film, ich meine, sie hat ja in Tunesien gedreht und es gab dieses Familienhaus, was sie wohl aus ihrer eigenen Biografie auch kennt. Der Film erzählt ja viel auch, dass das ja eigentlich ein Frauenhaushalt ist, dass auch Frauen den Mantel des Schweigens über was üben, nicht nur immer die Männer in den islamischen Ländern. Das finde ich schon ganz bemerkenswert, aber ich hatte trotzdem nie das Gefühl, so richtig verortet zu sein, gerade in dem Haus, was vielleicht auch mit diesen billigen, wenn ich das mal so sagen darf, Rückblenden in die Kindheit zu tun hat. Oder dass man einfach doch gespürt hat, das wird jetzt alles so für den Film gemacht. Also gibt's die Familienfeier und sonst was. Ich hatte nie das Gefühl, dass da wirklich gelebt, gearbeitet und sonst was wird.
Jetzt gerade hat im Berlinale Palast ein weiterer Wettbewerbsfilm Premiere, Dao von Alain Gomis. Und auch da trifft das zu, worüber wir eben gesprochen haben, nämlich so eine doppelte Perspektive. Gomis ist in Frankreich geboren, der Vater ist Senegalese, die Mutter Französin. Und seine Filme werfen immer so Fragen nach Identität, Zugehörigkeit und Heimat auf. Ist jetzt auch in diesem Film so. Und auch das, da spiegelt sich das eigentlich auch im Schauplatz wieder, oder?
Ja, total, weil wir immer hin und her reisen zwischen den zwei wichtigsten Familienfesten vielleicht. Es gibt eine Hochzeit in Paris und es gibt eine Beerdigung in Guinea-Bissau. Und im Zentrum steht eine 50-jährige Frau, die ihren Vater beerdigt in Afrika und ein paar Tage später eben die Hochzeit ihrer Tochter erlebt. Und durch ihren Blick fragt man sich natürlich auch, was für eine Biografie dieser Frau ist das? Welches Verhältnis hat sie noch zu der Kultur ihres Vaters in diesem Dorf? Diese Beerdigung geht über 3 Tage, so wie der Film 3 Stunden dauert. Genauso wie unsere Hochzeiten natürlich auch gewissen Ritualen folgen. Und das ist ein Film wie ein Tanz, der permanent uns reinwirft in große Menschenansammlungen, wo permanent etwas passiert. Man muss sich dem auch ergeben, glaube ich. Ich war schon in Trance, muss ich sagen, nach 1,5 Stunden und habe schon auch gespürt, dass hier Familie anders gedacht wird, als Ort von Übergängen, von Transformationen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Vielleicht etwas skeptisch.
Ja, vielleicht auch als Ort größerer Gemeinschaften, aber der Film hat so viele Perspektiven. Es ist ja nicht nur die Mutter, es ist ja auch die Tochter, der die Heimat der Mutter viel fremder ist. Und durch ihren Blick finde ich manchmal, wie sie die Beerdigung erlebt, dass da trotzdem was Folkloristisches mit reinkommt. Vielleicht wäre es konsequenter gewesen, wenn er bei dem Blick der Mutter gewesen wäre. Und ich muss sagen, durch diese abrupten Schauplatzwechsel bin ich doch immer wieder rausgeworfen worden. Also ich war gerade mal irgendwo drin, fühlte mich in einem Alltag, bei einer Feier und sonst was, und dann bin ich wieder woanders. Jetzt könntest du natürlich, Patrick, so argumentieren, aber genau so geht's ja der Frau und der Tochter. Das ist ja das, was in deren Kopf abgeht. Ja, da kann ich wenig gegen sagen.
Es ist wirklich ein wilder Film. Ich glaube, so wild wird es auf dieser Berlinale nicht nochmal hergehen, wie auf dieser Hochzeits- und Beerdigungsfeier aus diesem, wie ich finde, wirklich sehr spannenden Film Dao.
Anke Lewicke und Patrick Wilinski mit ihren Einschätzungen zu den ersten Tagen der Berlinale. In der Sektion Panorama der Berlinale läuft ein Film mit dem Titel »Ich verstehe Ihren Unmut«. Ein ja, leise beobachtendes Drama über eine 59-jährige Frau in der Reinigungsbranche, die zwischen wirtschaftlichem Druck und moralischen Kompromissen so navigieren muss. In der Hauptrolle steht Sabine Thalau als Heike, eine Objektleiterin, die sich im Niedriglohnsektor zwischen Unternehmensinteressen und Solidarität mit ihren KollegInnen aufreibt, und zwar nachdem ein Versuch, einen zusätzlichen Arbeiter abzuwerben, in einigen Konflikten mündet. Also soweit grob die Handlung. Regie geführt hat Kilian Armando Friedrich, und ich freue mich, dass er jetzt hier in unserem Berlinale-Bus ist. Hallo.
Hallo, freut mich auch sehr.
Ja, erstmal, gestern war die Premiere. Wie haben Sie die erlebt?
Oh, das ist immer unheimlich aufregend, einen Film zum ersten Mal in die Welt zu entlassen und zu sagen, okay, jetzt zählt, jetzt geht's los. Und dann an so einem tollen Ort wie hier in Berlin, im Zoopalast, mit dem Team. Wir hatten einen wunderschönen Empfang auf dem roten Teppich, haben uns alle da mal ganz wichtig gefühlt für einen Moment. Und dann ging es auch schon los. Und auf der Bühne, das Ganze lief auf Englisch ab, das... Ja, war ich ganz schön nervös, aber als dann die Musik und der Film begann, war das eine einfach wunderschöne Erfahrung, und ich bin noch sehr erfüllt und auch sehr voll, und jetzt geht's noch ein paar Tage weiter, und ich bin ganz glücklich.
Ja, wenn man dann auch das den Film zum Leben erwecken sieht auf der großen Leinwand, von der ersten Idee, wie kamen Sie denn auf diese Figur dieser Objektleiterin Heike und ihrer Lebenswelt in der Reinigungsbranche? Ist ja eher ein Bereich der vielen Zuschauerinnen und Zuschauer, die man so nur am Rande kennt.
Ja, ich kannte eine Objektleitung schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Sie war damals, als ich selbst zwischen meinem Abitur und Studium in der Reinigungsbranche eine Zeit lang gearbeitet hat, meine Vorarbeiterin. Und wir blieben in sporadischem Kontakt. Und ich fand es immer unheimlich berührend, wenn sie mir erzählt hat, was ihre alltäglichen Herausforderungen sind und wie viele verschiedene Menschen auch in dieser Branche sind. Ja. Und dann habe ich angefangen, das aufzuschreiben und diesen Job der Objektleitung immer versucht besser zu verstehen, weil ich finde, er ist gar nicht so einfach zu verstehen. Es sind so viele Aufgaben, und ich glaube, was man sagen kann, es ist einer dieser Vermittlerjobs, dieser Schnittstellenjobs, die dazu da sind, in vor allem ausgelagerten Arbeitssystemen Effizienz durch auf einer zwischenmenschlichen Ebene durchzubringen.
Also ja, man sieht sie am Anfang ganz lange irgendwie von A nach B rennen und sehr hektisch, dann telefoniert sie wieder im Auto mit irgendwelchen Menschen, und am Anfang, also die Kamera ist immer hinter ihr, und es wirkt wahnsinnig dokumentarisch. Also warum war Ihnen dieser dokumentarisch genaue Blick so wichtig?
Also ich habe Dokumentarfilm studiert und durch meinen Background sehr viel auch mit nicht professionellen Menschen vor der Kamera zu tun gehabt, und ich finde es immer unheimlich spannend und so einen ganz wunderschönen gegenseitigen Lerneffekt mit Menschen zu arbeiten, die sehr professionell sind und Experten und Expertinnen sind in dem, über was ich erzählen will, und gleichzeitig komme ich mit der Kamera dazu und sage, okay, lass uns das versuchen, eine Geschichte zu bauen. Also im Dokumentarfilm arbeitet man tatsächlich auch sehr narrativ, und das war jetzt mein erster Spielfilm, und ich habe versucht, diese Realitätsanspruch und auch die Recherchemethoden, die ich gelernt habe, um dieses Thema rüberzubringen, auch in die Narration einfließen zu lassen.
Das heißt, was hat denn das jetzt für die Arbeit bedeutet mit der Hauptdarstellerin Sabine Thalau? Wie haben Sie mit ihr gearbeitet, um diese Figur glaubhaft und tiefgründig auszuloten?
Ja, also ich bin da sehr, würde ich sagen, relativ wild in meinem Casting-Prozess am Anfang und habe tatsächlich auch über das Internet gecastet und sie in einem Forum kennengelernt, und da ist sie mir aufgefallen durch sehr viele intelligente, interessante Aussagen bezüglich den Situationen in der Branche, und dann haben wir Kontakt aufgebaut, zunächst als Rechercheberatung, dann entstand eine große Vertrauensbasis irgendwann, und man hat sich auch als Menschen zuerst kennengelernt, und dann kommt die nächste Frage: Hast du denn mal Lust, vielleicht zum Casting zu kommen? Und ich würde sagen, ganz, ganz viel ist dann einfach dieses Vertrauen und zu sagen, du kannst das vor der Kamera, und du bist, es ist unheimlich toll, wie du sprichst, auch wenn du vielleicht nicht mal versprichst und so weiter. Und bitte mach dir jetzt keine Gedanken über den Rhythmus und so weiter. Wir kümmern uns darum und versuch, dich mit dieser Figur anzufreunden, weil die Figur ist relativ weit weg von dem Charakter Sabines. Sabine ist ein Sonnenschein, lacht ganz viel. Und ich habe ihr gesagt, ich muss dir leider für diesen Dreh dein Lächeln rauben. Ich habe sehr viele andere Objektleitungen kennengelernt und auch um die Aussage zu treffen, war eine so fröhliche Natur nicht richtig. Und das Wichtige war, dass dieses Lächeln aber unbedingt nach dem Dreh wieder und auch zwischen den Drehzeiten immer wieder zurückkommen konnte und wir Momente hatten, wo wir über das Erlebte sprechen konnten.
Also im Film steht sie unter unglaublichem Druck. Sie steht zwischen Chef, Kunden, Mitarbeitern und muss irgendwie zwischen allen navigieren. Von allen kriegt sie Ärger. Alle sind unzufrieden. Wie reflektiert diese Figur die Widersprüche zwischen Solidarität und wirtschaftlichem Druck, die es gibt?
Wie sie die aushält, meinen Sie?
Ja, also oder inwieweit reflektiert ihre Figur, vielleicht so rumgefragt, inwieweit reflektiert ihre Figur diese Widersprüche zwischen Solidarität und wirtschaftlichem Druck?
Die Figur ist in einem System gefangen, dessen größtes Mantra ist, billig zu sein, kostengünstig zu sein. Und dadurch wird das Handeln durch eine sehr hierarchische und fragmentierte Form der Arbeitsaufteilung immer wieder legitimiert. Die Reflexion kommt erst im letzten Drittel. Wir haben uns da sehr viel Zeit gelassen, weil wir auch erstmal zeigen wollten, das ist einfach so. So kommuniziert man miteinander und es gibt im ausgelagerten Niedriglohnsektorbereich tatsächlich sehr viele Strukturen, die es unterbinden, Gemeinschaft aufzubauen. Und das Wichtige in der Entwicklung ist, irgendwann so viel akkumulieren zu lassen, dass die Figur sagt, okay, ich suche jetzt etwas anderes, weil sonst gebe ich mich auf. Und ich versuche nochmal auch als Mensch wahrgenommen zu werden und nicht nur als diese Scharnierfunktion, um irgendwie den Auftrag zu halten, weil sonst auch unsere kleine Firma nicht überleben kann. Ja, und das war uns wichtig, dieses Handeln nie unabhängig von ihren Umständen begründen zu lassen. Und ich glaube und hoffe, dass das in dem Film auch so rüberkommt.
Auf jeden Fall. Also Heikes Menschlichkeit wird dann im Film auch so durch kleine Gesten und Fehler gezeigt. Zum Beispiel verdünnt sie dann das Reinigungsmittel. Also insofern, ihnen war dieser ambivalente Blick auch sehr wichtig auf eine Figur, die ja gleichzeitig gut und fehlerhaft ist.
Ja, also die sehr selten selbstbestimmt handeln darf und kann. Mhm. Und wenn man unter hohem Druck arbeitet, aber unsichtbar bleibt und nur sichtbar wird, wenn man Fehler macht, was das auch mit einem Mensch, also wie ein Mensch darin zerrieben wird, das war mir wichtig, durch die fiktive Figur Heike zeigen zu können. Menschlichkeit muss auch am Arbeitsplatz seinen Platz finden und dafür hoffe ich, hat der Film auch ein paar Momente, aber im Wesentlichen konzentriert er sich auf die auf den effizienzgetriebenen Alltag, den man in diesen unsichtbaren Jobs durchbringen muss.
Was erhoffen Sie sich denn hier in einem öffentlichen Forum wie der Berlinale und auch für den weiteren Kinostart, was im Hinblick auf ja, gesellschaftliche Gespräche über Arbeit, Anerkennung und Würde?
Ich hoffe, dass der Film auch Menschen erreicht, die in dieser Branche arbeiten. Wir reden hier von der größten, also beschäftigungsintensivsten Handwerk in Deutschland. Wir sind knapp 700.000 Menschen in der Reinigung beschäftigt in Deutschland. Und ich fände es extrem spannend, zusammen mit meinem Cast, die alle, also viele von ihnen auch aus der Reinigung kommen, Erfahrungen in der Reinigung haben, in Dialog zu treten und miteinander zu sprechen, um eine Reflexion darüber herzustellen, was man eigentlich leistet und was davon eigentlich am Ende übrig bleibt. Und wenn man sich auch Diskussionen anschaut, wie sie in der Politik geführt werden, dann haben viele dieser Menschen auch völlig zu Recht das Gefühl, dass die Politiker und PolitikerInnen ihren Alltag überhaupt gar nicht kennen. Und wenn man dazu was beitragen kann, dass dieser Blick auf die Branche und nicht nur auf das abstrakte Problem von Niedriglohn, ausgesourcten Niedriglohnsektoren die Debatte dirigiert, sondern auch man einen Menschen mit seinen Zweifeln, mit seinen Gefühlen, mit seinen Unsicherheiten 90 Minuten lang zuschaut, dass uns dann einfach nicht mehr fähig ist, diesen Menschen zu ignorieren.
Ein sehr, sehr empfehlenswerter Film, der hier im Panorama der Berlinale läuft. Ich verstehe Ihren Unmut. Ich habe darüber gesprochen mit dem Regisseur, mit Kilian Armando Friedrich. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Dankeschön.
Gestern hatte ein filmisches Großprojekt Premiere auf der Berlinale, The Story of Documentary Film, eine neue Serie über nichts weniger als die globale Geschichte des dokumentarischen Films in den vergangenen 130 Jahren. Verantwortlich dafür ist der irische Filmemacher und Publizist Mark Cousins. Der hat schon vor 15 Jahren mit einer anderen umfangreichen filmhistorischen Dokumentation für Aufsehen gesorgt. Damals ging es um Spielfilme, jetzt widmet er sich also ausführlich dem dokumentarischen Kino. Der Historiker und Dokumentarfilmexperte Andreas Kötzing hat sich die ersten Teile der neuen Serie angesehen. Herr Kötzing, Mark Cousins Serie über die Spielfilmgeschichte hatte damals 15 Teile, dauerte 15 Stunden. Sein neues Werk über die Geschichte des Dokumentarfilms klingt jetzt auch nicht weniger umfänglich, oder?
Nee, er macht es nochmal genauso groß. Es sollen insgesamt wieder 15 Teile werden, auch wieder so zwischen 15 bis 16 Stunden Laufzeit. Davon hatten die ersten vier hier Premiere auf der Berlinale. Die umfassen tatsächlich nur die Zeit bis 1960. Also man sieht, was für einen großen Bogen er da aufmacht. Er ist ja unglaublich produktiv. Also das ist noch gar nicht so lange her, The Story of Film. Mhm. Das war 2011 und jetzt kommt er schon wieder. Und dazwischen gab es mindestens ein Dutzend anderer Projekte, an denen er beteiligt war. Auch eine große Geschichte des weiblichen Filmschaffens. Das waren, glaube ich, auch 15 Teile, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also er braucht diese Länge offenbar zum Erzählen.
Es ist ja auch wahnsinnig umfangreiches Material, wenn man aus 130 Jahren Material zusammensucht. Das heißt, wie hat denn Mark Cousins die Filme geordnet und mit welchem Konzept nähert er sich dieser Geschichte?
Es ist ein bisschen so ein zweigeteiltes Konzept. Also einerseits geht er wieder chronologisch vor. Er fängt also tatsächlich 1895 an bei der Entwicklung des Films, das ja im Grunde genommen per se am Anfang auch dokumentarisch war. Das Kino, Arbeiter verlassen die Fabrik, ein Zug fährt in einen Bahnhof ein. Wir kennen diese Bilder alle. Und neben dieser zeitlichen Chronologie, also eine Stunde, die immer so einem Jahrzehnt gewidmet ist, manchmal auch zusammengefasst zwei Jahrzehnte in der Anfangszeit, gibt es allerdings auch eine thematische Strukturierung. Also er versucht nicht einfach nur das Material unter einem zeitlichen Gesichtspunkt zu ballen, sondern auch tatsächlich sich inhaltliche Zuschnitte zu suchen, zum Beispiel über die Arbeitswelt, was ich sehr spannend fand für die 1920er Jahre. Es geht auch um den kolonialen Blick und wie dieser aufgebrochen wird, zum Beispiel durch Filmemacher in Afrika, in Asien, also wo zum ersten Mal nicht mehr über diese Länder erzählt wird, sondern Filmemacher ihre eigene Stimme erheben. So sucht er sich einzelne Schneisen und anders kann man es, glaube ich, auch tatsächlich nicht machen, weil sonst ist das Material einfach zu ausufernd, zu umfangreich. Also er hat schon auch einen eigenen Blick, den er versucht dort mit reinzubringen. Keine objektive, vollständige Geschichte des dokumentarischen Kinos, sondern sein Blick auf das dokumentarische Kino.
Es klingt ja auch so, als würde man das so total trennen können. Er hat was gemacht über den Spielfilm, jetzt macht er was über die Geschichte des Dokumentarfilms. Aber natürlich ist es nicht ganz einfach, Dokumentarfilm von fiktionalen Elementen oder Filmen zu unterscheiden. Wie geht denn Mark Cousins damit um?
Ja, das ist Problem. Das ist eben vom Anfang an ist das bewusst. Das ist mit eingeschrieben in das Erzählen. Schon die ersten dokumentarischen Bilder, die er verwendet, bei denen er Figuren beobachtet, die selber auf einmal in die Kamera gucken und damit bewusst machen, dass dort eine Kamera steht und dass es einen unschuldigen, authentischen Blick natürlich auch im dokumentarischen Kino nicht geben kann. Und das thematisiert er, das zieht sich auch durch die ersten vier Folgen, vor allem natürlich in dem Moment, in dem dokumentarische Filme für politische Zwecke instrumentalisiert werden, in Italien unter Mussolini, in Deutschland unter den Nationalsozialisten. Also das ist schon etwas, was ihm sehr bewusst ist, dass das dokumentarische Kino zwar den Anspruch häufig erhebt, etwas abzubilden, aber dass wir es natürlich auch immer mit einer inszenierten Realität zu tun haben. Und die wird auch sehr bewusst von ihm hinterfragt, an verschiedenen Stellen. Was macht die Kamera? Wer hat sie dort eigentlich aufgestellt? Wer war das, der dieses Bild gemacht hat? Zum Beispiel, ich habe am Anfang die Arbeiter verlassen, die Fabrik erwähnt. Da gibt es eine ganz tolle Szene, wie er diesen Blick einmal umdreht. Wir kennen ja nur diese Szene, wie sie alle aus der Fabrik rauslaufen. Und er hat die Kamera einfach mal an die Stelle gestellt, an dem die Arbeiter tatsächlich die Fabrik verlassen haben und zeigt uns sozusagen die umgekehrte Blickrichtung. Und das finde ich toll, dass das an verschiedenen Stellen einfach immer wieder hinterfragt wird.
Sie sagten am Anfang, die Serie ist wieder auf 15 Teile angelegt, insgesamt also auch wieder 15 bis 16 Stunden Laufzeit. Das klingt viel, aber unterm Strich ist es vielleicht gar nicht viel Zeit, um so ein großes Thema zu bewältigen. Kann denn das Konzept am Ende aufgehen?
Ich hoffe, also es ist sehr vielversprechend. Man kann natürlich nach 4 Teilen nicht sagen, wo er am Ende tatsächlich ankommen wird. Und schon bei den 60er Jahren merkt man, das Material ist so viel, dass er sagt, da braucht er eigentlich noch eine zweite Episode dafür. Aber ich finde, es ist sehr vielversprechend. Er versucht, weibliches Filmschaffen mit einzuerzählen. Also wo waren eigentlich die weiblichen Dokumentarfilmregisseurinnen zu einer Zeit, als sie öffentlich nicht präsent waren? Was haben die eigentlich für Filme gedreht? Das finde ich sehr spannend und hoffe, dass er das weiterverfolgt. Er wagt tatsächlich den Blick in die unterschiedlichen Länder, in denen er zum Teil ja auch selbst gelebt hat. Das macht das Projekt, finde ich, für mich besonders spannend, dass man tatsächlich auch sagen kann, wir gucken hier mal aus anderen Blickwinkeln in der Welt drauf. Es ist ein bisschen voraussetzungsvoll, das muss ich schon zugeben. Also es ist vielleicht nicht unbedingt jetzt die Dokumentarfilmgeschichte für jemanden, der sich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigen will. Aber mich hat es gepackt und ich bin neugierig auf die nächsten Teile.
Die ersten 4 Teile von The Story of Documentary Film, die sind auf der Berlinale nochmal zu sehen und zwar am kommenden Mittwoch um 18 Uhr. Die stammen eben von Mark Cousins. Ich habe darüber gesprochen mit Andreas Kötzing. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Mehr von der Berlinale gibt es heute Abend in Fazit nach 23 Uhr. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.